Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Rot, 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 grün, gelb, gelb, gelb ist alles, was ich habe. Gelb, gelb, gelb ist alles, was ich... Wie ging das noch weiter? Warum lieb ich alles, was so gelb ist? Weil mein Parteivorsitzender ein alter Erpresser ist, der jetzt endlich seine Drohung wahrgenommen hat. Hurra, mein Gott, es ist doch wirklich nicht zu fassen. Vorgestern, das ist ja schon wieder, ich weiß gar nicht, wo die Zeit hingegangen ist. Und während ich noch das Chaos in den USA versucht habe auszublenden, indem ich hier über Eskapismus in anderen zerstörten und wieder aufgebauten Fantasy-Welten geredet habe, habe ich total überhaupt nicht mitgekriegt, was hier eigentlich gerade noch an Chaos später am Nachmittag in unserer eigenen kleinen Farbenrepublik passiert ist. Das habe ich dann erst gestern Nachmittag zufällig im Radio gehört. Ich dachte, was höre ich da jetzt? Ampelkoalition ist Geschichte. Hilfe! Was ist denn jetzt los? Was ist passiert? Ach du meine Güte. Es ist spannend. Es ist wirklich spannend und chaotisch und wie das jetzt weitergehen soll. Keine Ahnung, was da jetzt wirklich politisch vorgefallen ist, ob die Vorwürfe von Christian Lindner gerechtfertigt, also gegenüber Olaf Scholz gerechtfertigt sind oder nicht und ob es wirklich einfach nur der Move eines Erpressers ist, der irgendwann wie man so schön sagt, Farbe bekennen sollte, ob er nun eigentlich die ganze Zeit immer geblufft hat oder doch mal die Hosen runterlassen musste. Keine Ahnung. Also ich bin dann doch nicht so tief drin, nur in der Materie, dass ich das wirklich beurteilen kann, weil es sind ja Vorwürfe von Christian Lindner gegenüber Olaf Scholz und der Regierung, die ja nicht ganz von der Hand zu weisen sind, aber nun ist es nicht so, dass Christian Lindner so in den seit Beginn dieser Koalition jetzt so das Bild des koalitionsbereitesten dieser Partner gemacht hat. Ein Koalitionspartner, der eigentlich von Anfang an immer wieder mit der Drohung erpresst, wenn ich meinen Willen nicht krieg, dann lasse ich alles platzen hier. Naja, das hat er gemacht. Und nun muss es sich halt auch überlegen, wie wird das dann in Zukunft aussehen? Also mal vorausgesetzt, dass die FDP überhaupt noch in irgendwelche Land respektive Bundestage einziehen kann. Die Grünen ja auch nicht anders. Wer will denn jetzt gerade mit dem dann noch koalieren? Mal ganz im Ernst gesehen, jetzt mal von politischen Inhalten abgesehen, das ist jetzt nicht gerade so ein, keine Ahnung, also wäre ich jetzt einer, wäre ich Friedrich Merz, um Gottes Willen. Nein, aber jetzt mal ganz, also Friedrich Merz drängt jetzt auf Neuwahlen, soweit das jetzt gerade im Momentan der Stand ist. Ich habe zum letzten Mal vor einer Stunde das Radio eingeschaltet, da war noch nichts Neues, außer dass die Grünen jetzt direkt schon reagieren, Habeck zum Kanzlerkandidaten gemacht haben, alles. Aber momentan soll es noch nach Minderheitenregierung, mein Gott, wie soll das klappen, Olaf Scholz. Ganz im Ernst, egal was jetzt kommt, Olaf Scholz ist eigentlich damit weg. Wenn die jetzt nicht ein Kaninchen aus dem Hut zaubern als Überraschungskandidaten, dann hat die SPD keine große Chance, den nächsten Kanzler zu stellen. Und Friedrich Merz, der damit eigentlich ziemlich sicher das Rennen macht, wird sich überlegen müssen, mit wem er dann koalieren kann. Denn dass die CDU, also ohne die SPD wird er auch nicht regieren können. Das wird auf eine große Koalition hinauslaufen. Die CDU kann das nicht. Also dass wir an dem Punkt sind, wo eine Partei, eine Mehrheit, das ist ja noch nicht mal, also alleine stemmen kann, das ist ja noch nicht mal mehr in Bayern so, also sogar die CSU sieht sich da gezwungen, mit den Freien Wählern zu koalieren. Jetzt ist, jetzt kann Friedrich Merz Kooperationsbereitschaft zeigen. Ob er das macht, ist die Frage, denn quasi unterstützt er dann eine Regierung. Politisch wird er wahrscheinlich mehr gewinnen, wenn er weiter den stänkernden Oppositionstroll spielt, was viel einfacher ist, denn wenn er jetzt diese Regierung unterstützt und Kooperationsbereitschaft zeigt und zeigt, dass er dann doch ein netter Mensch ist, mit dem man gut zusammenarbeiten kann, dann ist er vielleicht zwar möglicherweise später, macht er so Werbung für sich als Koalitionspartner, jetzt je nachdem in welcher Position, wahrscheinlich eher in der stärkeren, aber er hat im Moment nichts davon, weil der gehört ja, es ist ja jetzt eine Minderheitenregierung, Rot-Grün. Und mehr als kooperieren kann die CDU nicht, eigene Minister stellt sie nicht. Ja, und jetzt darf sich, was sich da dann am Ende bei rauskommt, welche Farbkombination sich da so. Das ist eigentlich der Aufhänger für das, was ich heute eigentlich machen gerade wollte. Die Farbkombinationen der möglichen Koalitionsregierungen. Ich gerate hier gerade in politisches Fahrwasser, in dem ich mich überhaupt nicht aufhalten sollte, weil ich wirklich komplett außerhalb meiner Komfortzone bin, so gar keine Ahnung habe vor dem Herrn, was Politik angeht. Ich wollte, ich hatte der Aufhänger war, dass das mögliche Farbspiel, schwarz-rot, rot-grün, rot-grün-gelb, schwarz-rot-gelb, was gibt es da für Kombinationen, die noch übrig bleiben? Eine Welt, und jetzt kommen wir doch, mache ich das jetzt, bleibe ich jetzt hier bei der unseligen Politik, was habe ich davon? Ganz im Ernst, auch eine große Koalition, Schwarz-Rot, wird mit aller Wahrscheinlichkeit nach allen Hochrechnungen, aller Zahlen, aller Ergebnisse in den letzten Jahren, ist es abzusehen, sogar für einen politisch derart unbeleckten Menschen wie mich, ist es abzusehen, dass auch eine große Koalition nicht mehr die absolute Mehrheit erringen wird im Bundestag. Und dann brauchen die einen dritten Koalitionspartner. Ja, nun, also, dass die SPD mit der FDP nicht mehr zusammen so schnell zusammenkommt, so ohne weiteres, das ist jetzt, glaube ich, gerade, da ist jetzt ein bisschen viel verbrannte Erde zwischen den Farben Rot und der Farbe Gelb. Auch wenn die auf der, wie heißt denn diese Skala, die auf der HSV-Skala ziemlich dicht beieinander liegen. Allerdings politisch dürfte da jetzt klar sein. Und zwischen den Farben Schwarz und Grün funktioniert es ja ohnehin nicht so besonders. Lieber Herr Merz, überlegen Sie sich das lieber nochmal mit der Forderung nach Neuwahlen. Ich wär da jetzt nicht so begeistert, so schnell drauf zu schreien, das Ruder zu übernehmen zu wollen. Ne? Also, ach Gott. HSV-Skala, das ist eigentlich etwas, Farben. Ich hatte gerade, kommen wir wieder ein bisschen zum Eskapismus. Scheiß Politik, scheiß Realität, die böse Welt da draußen. Mir macht keinen Spaß, die Welt da draußen. Die ist so unfantastisch und so fantasielos und so einfallslos. Eine der, ich bin immer noch bei den Welten und der Postapokalypse. Es gibt so Wunder, mit Death Gate Cycle, den Dings vergessenen Reichen, was Verlorene oder Vergessenes ist das? Das vergesse ich schon wieder. Death Gate Cycle, Todestorzyklus. Wäre viel schöner gewesen für die Romanreihe, die ich da zuletzt vorgestellt habe. Aber es gibt so viele wunderschöne andere postapokalyptische Szenarien, postapokalyptische, dystopische Zukunftswelten. Und ich habe ja schon mal in einer der früheren Folgen etabliert, dass ich den Begriff Postapokalypse nicht für einen Widerspruch in sich selbst halte, denn nach einer Apokalypse kann durchaus eine weitere Welt entstehen, auch wenn eine Welt geendet hat. Das ist durchaus nicht absolut zu betrachten, meiner Meinung nach. Zumindest nicht, was die Fiktion angeht. Und in der befinde ich mich jetzt gerade wieder. In diesen Gefilden bewege ich mich und fühle mich sehr viel wohler, weil da kann man dann gestalten, wie Christian Lindner mit keine Ahnung, irgendwelchen Kobolden besitzen und fühlt sich auch sehr viel wohler dabei. Also ihr kennt postapokalyptische Szenarien, Mad Max zum Beispiel, ganz klassisch. Es gibt aber auch sehr viele andere, auch durchaus faszinierende und unter Umständen auch etwas originellere als jetzt gerade nur die Dreck und Blut und Öl verschmierte Wüstenszenario-Situation von Mad Max. Eine, die ich jetzt ganz persönlich besonders faszinierend finde, weil sie wirklich sehr, sehr originell ist und von einem Ausgangsszenario ausgeht, das ich wirklich so eigentlich noch nicht erlebt habe. Das ist die Welt aus der Romanreihe, aus der Eddie Russet-Romanreihe. Man kann jetzt von Romanreihe reden, denn immerhin gibt's da jetzt tatsächlich seit letztem Jahr den zweiten Roman. Der erste erschien 2012, das ist echt lange her, von Jasper Ford. Ford schreibt sich originellerweise mit Doppel-F und E am Ende, Wahnsinn, englischer Autor, ganz großartiger Autor mit sehr originellen Ideen, der wirklich, wirklich fantastische, abgefahrene Geschichten schreibt. Die Thursday Next Romane, wenn ihr die kennt, werdet ihr mir dazu stimmen. Aber ich möchte jetzt hier auf die zwei Romane Grau und Rot eingehen, mit einer kleinen Spoilerwarnung davor. Ich möchte jetzt nicht so sehr auf die Handlung eingehen. Also die Spoiler werden sich in Grenzen halten und werde ich mich, was die Spoiler in dem eben neu erschienenen Roman Rot angeht, auch ganz und gar zurückhalten. Schon einfach, weil ich den Roman selber gerade noch mittendrin stecke, vorgelesen von Oliver Rohrbeck. Beide Romane ganz toll vorgelesen von Oliver Rohrbeck. Macht richtig Spaß, der ja ohnehin ein ganz toller Vorleser ist mit einer tollen Stimme. Entschuldigung, mal ganz kurz. Meine Stimme macht immer noch nicht so ganz mit. Und ich fange mal an mit dem Roman Grau, auf Englisch Shades of Grey oder Shades of Grey One, The Road to High Saffron. Shades of Grey, nicht zu verwechseln mit 50 Shades of Grey. Bitte. Ich bitte sehr darum, dass das nicht verwechselt wird. Der zweite Roman Rot hat direkt auf Englisch den Originaltitel Red Side Story. Auch nett. Nette Anspielung auf West Side Story. Die Grundprämisse, auf der alles in diesem Roman aufbaut, ist folgende. Ausgelöst durch was für eine Katastrophe auch immer, haben die Menschen ihre Farbsichtfähigkeit verloren oder es ist beziehungsweise stark eingeschränkt worden. Das heißt, die Menschen haben nach einer Mutation die Fähigkeit verloren, alle Farben im Farbspektrum zu sehen. Sie können entweder nur grau sehen oder nur einzelne Farben nach dem HSV-Farbsystem von Rot bis zu Ultraviolett über Rot, Gelb, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und so weiter. Und nach diesem System ist auch diese Gesellschaft aufgebaut. Und zwar in einem sehr strengen und sehr starren Kastensystem. Muss man sich das so vorstellen, dass diese Menschen nicht nur die Fähigkeit, also irgendwas ist mit ihren Augen passiert. Es wird zum Teil auch beschrieben, wie die Augen aussehen. Große, sehr große Augen, viel größer als die Menschen früher hatte. Man sieht, es wird immer wieder Vergleiche gezogen, Artefakte und Überbleibsel der alten Zivilisation. Dann trifft man auf Fotografien früherer Menschen und ist und erfährt, dass die Menschen dieser Zeit es abstoßend finden, wie hässlich diese Menschen waren mit diesen kleinen Augäpfeln, aber den riesengroßen schwarzen Pupillen, die sich auch scheinbar auch noch erweitern und verengen konnten. Also irgendwas ist passiert, die Menschen in der Zukunft, in Gromatakia nennt sich diese Gesellschaft, die sind zum einen komplett nachtblind. Es gibt aber auch keine Sehschwächen mehr. Also Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit ist komplett unbekannt. Dafür aber können sie eben nicht mehr alle Farben sehen. Ein Grünsichtiger zum Beispiel kann das Grün der Pflanzen erkennen. Ein blausichtiger Mensch das Blau des Himmels. Gelbsichtige können Zitronen oder sonstige gelbe Sachen erkennen können und so weiter, während das für andere Leute einfach alles grau ist. Das Worldbuilding ist wirklich faszinierend, denn hier wird eine Gesellschaft aufgebaut, die zum einen sehr simpel und sehr vereinfacht wirkt, wie solche dystopischen Zukunftsvisionen recht häufig und sehr gern sind und mich auch am meisten faszinieren. Denn meistens ist es ja so, nachdem irgendein großes, komplexes Gesellschaftssystem zusammengebrochen ist, findet sich die Menschheit in einem sehr viel einfacheren System wieder, in einem simplen System, um zu überleben. Und aus diesem simplen System baut sich dann wiederum ein komplexes System auf, das dann aber nach häufig noch diese simplen Grundzüge trägt. Und diese Kombination aus simpel, zum Teil komplett naiv, und eben wirklich komplex, zum Teil auch vollkommen undurchschaubar komplex, das macht hier gerade wirklich den Reiz aus in dieser Geschichte. Dass es undurchschaubar ist, liegt zum einen daran, dass immer noch nicht geklärt ist, was eigentlich war der Auslöser, was ist damals eigentlich passiert. Zum anderen aber auch an dieser ganz besonderen Erzählweise, der sich Jasper Ford gerne bedient. Er lässt viele Dinge noch offen und erklärt sie später. Wir erleben hier die Geschichte aus der Sicht von Eddie Russet, einem jungen Mann, der wegen eines lächerlichen Vergehens zu einer Strafarbeit mit seinem Vater in die Grenzgebiete geschickt wird, um dort eine Stuhlzählung durchzuführen. Und Eddie, der da jetzt aus seiner gewohnten Umgebung in eine andere geworfen wird, quasi Fish out of water ist, zwar immer noch in den gleichen Strukturen, er kennt das alles wieder, da ist der Dorfpräfekt, da sind die Roten, die Grünen, die Gelben, die Blauen und so weiter, die alle die gleichen Funktionen haben, aber es ist ein bisschen anders in diesen Grenzgebieten. Und mit ihm zusammen erkunden wir diese Welt. Das, was er als selbstverständlich annimmt, müssen auch wir als selbstverständlich hinnehmen. Das wird uns zum Teil nicht erklärt, egal wie absurd es ist, weil sehr viele dieser Selbstverständlichkeiten eben auf dieser veränderten Grundprämisse heraus sich entwickelt haben und für uns daher etwas Fremdes ist, in der Hoffnung, dass es sich irgendwann später auflöst. Und wer die Romane von Jasper Ford, zum Beispiel die Thursday-Next-Romane, kennt, weiß, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann im nächsten, im übernächsten oder wer weiß welchem späteren Roman aufgelöst wird, die ist ziemlich hoch, aber möglicherweise eben nicht jetzt in dieser Geschichte. Andererseits ist Eddie Russet auch ein wissbegieriger Charakter, ähnlich wie Limbeck Schraubendreher in der Welt der Luft vom letzten Mal, ist er jemand, der unbequeme Fragen stellt, was in dieser Welt auch nicht unbedingt gerne gesehen wird. Und er versucht dann herauszufinden, wie diese Welt eigentlich funktioniert, warum es so viele absurde Regeln gibt, wie zum Beispiel die Regel, das Verbot, Handschuhe zu tragen, während einer der wichtigsten Industriezweige die Herstellung von Handschuhen ist, ein Unterzweig das Schreddern der Handschuhe direkt nachdem sie hergestellt wurden, um sie zu Stofftierfüllungen zu verarbeiten. Man kommt so im Lauf der Zeit heraus, jetzt kommt so ein kleiner Minispoiler aus dem zweiten Roman, es stellt sich heraus, dass alle Menschen überhaupt alles Strichcodes eingedruckt hat. Also nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, Pflanzen. Und beim Menschen befindet sich der Strichcode auf einem der Fingernägel. wenn man Handschuhe trägt, dann ist man immun gegen Schwanenattacken, die ansonsten eine der größten, der höchsten, der weitverbreitetsten Todesursachen in dieser Welt ist. Das habe ich jetzt erst begriffen im zweiten Roman. Auch die Möglichkeit, dass es sich bei den Schwanen nicht tatsächlich um echte Lebewesen, sondern vielleicht möglicherweise um eine Art Kampfdrohne oder sowas hält. Auch so, wie diese Gesellschaft aufgebaut ist, dieses abgeschlossene System, das sich da innerhalb von England wohl etabliert hat. Man weiß nicht, wie es außerhalb von England aussieht oder im Rest der Welt. Der zweite Roman gibt einem da auch sehr, sehr interessante Hinweise, die ich jetzt hier noch nicht ins Detail gehen will, weil das möglicherweise wirklich zu stark spoilern wird. Vielleicht sind das aber auch alles falsche Fährten. Aber auch schon im ersten Teil erlebt man unglaublich absurde Situationen. Warum zum Beispiel gibt es keine Löffel? Die Herstellung von Besteck ist ein wichtiger Industriezweig, aber die Herstellung von Löffeln ist verboten. Also einen Löffel zu besitzen ist eine der wichtigen hat eine Prestigefunktion, wenn man seinen eigenen Löffel hat. Nur, dass da Löffel nicht mehr hergestellt werden, muss man sie irgendwie entweder von früheren Besitzern bekommen, die gestorben sind, ebenso wie Postleitzahlen übrigens. Auch jeder einzelne Mensch hat eine eigene Postleitzahl. Und wenn keine Postleitzahl frei wird, ebenso wie kein Löffel frei wird. Und gut, wenn man keinen Löffel frei wird, gibt es halt weniger Leute, die eigene Löffel besitzen, wenn sie nicht zufälligerweise Löffel in archäologischen Expeditionen aus der Vorapokalypse-Zeit finden. Aber bei den Postleitzahlen ist das dann wieder anders. Diese Gesellschaft hat aus irgendeinem Grund das Bevölkerungswachstum eingeschränkt, so dass nur, dass jede Person eine Postleitzahl hat, und wenn keine Postleitzahl frei ist, dann kann es keinen weiteren Nachwuchs geben. Wenn also Menschen Selbstmord begehen oder einem Unfall zum Opfer fallen und nicht gefunden werden, weil sie von den, beispielsweise von den Perpetuit-Fahrbahnen, das ist eine Art Straßen, selbstwachsender und sich selbst regulierender Straßenbelag, aufgefressen werden, weil sie als totes Hindernis, also das ist ein Straßenbelag, der sich ewig selbst repariert, alles, was darauf liegt und organisch ist, wird zersetzt, und alles, was nicht organisch ist, wird an den Rand getrieben. Also man kann höchstens erkennen, dass da jemand gestorben ist, wenn man die Überbleibsel findet, in der Hoffnung, dass Kennzeichen, Kennmarken und Löffel dabei sind, so dass man sagt, hier ist jemand, der eine freie Postleitzahl hat. Also tausend solcher kleinen Dinge, apokryphe Menschen, die sich in dieses Weltbild, dieses System nicht einfügen, die nach irgendeinem strengen Regelkodex nicht mehr existieren dürfen und dann unsichtbar sind für den Rest der Gesellschaft. Es gibt da einen apokryphen Mann, der sein Unwesen treibt, das ist so ein kleiner Spoiler, und es stellt sich heraus, dass der läuft nackt durch die Gegend, nimmt sich alles, macht alles, was er will, und niemand kann ihn wahrnehmen, weil er apokryph ist. Und weil er apokryph ist und er nicht mehr Teil der Gesellschaft ist, scheint er auch unsterblich zu sein, denn in dieser Gesellschaft scheint es keine Krankheiten oder kein Altersverfall in dem Sinne zu geben. Krankheiten werden vom Farben sind auch eine große Rolle, Farben synthetisch herzustellen, ist etwas ganz Wichtiges, denn zum einen gibt das Prestigepunkte für die Ortschaften. Wir haben einen Farbenpark, in dem wir Farben anschauen können. Unser Park hat die schönsten, künstlichsten Farben, oder wir sind ans Farbnetz angeschlossen. Solche Dinge liest man dann da, und das ist faszinierend. Also Farben, synthetische Farben, die von allen gesehen werden können, dienen zum einen als Prestigeobjekt, zum anderen aber auch zum Beispiel in der Medizin. Krankheiten oder Verletzungen können dadurch geheilt werden, dass man dass der Mediziner, in dem Fall ist das der Vater von Eddie Russet, den Patienten bestimmte Farben per Lichtblitz zu sehen gibt, was den Körper zur Selbstheilung dieser speziellen Krankheitssymptome oder Verletzungen, also bis hin zu angenähte Gliedmaßen, die dann schneller wieder anwachsen, durch den bestimmten Farbblitz veranlasst. Das Motiv der Selbstheilungskräfte des Körpers ist ja ohnehin ein etwas, was ich immer sehr faszinierend finde. Was aber letzten Endes auch wohl auch dazu führt, dass diese Menschen aus irgendeinem Grund nicht sterben können und wenn man am Ende des Lebens angekommen ist, keine Meriten mehr erlangen kann. Ganz, ganz wichtiger Punkt, Meriten sind diese ganze Gesellschaft basiert weniger, nicht so sehr, nicht unbedingt auf Geld, also eigentlich gar nicht, sondern auf Meriten. Man verdient Meriten, also quasi Brownie Points, Sternchen, Pluspunkte. Und mit denen kann man Handel betreiben. Also das ist quasi die Währung. Und wenn man irgendwann so alt ist, dass man keine Meriten mehr einführen kann, dann, ja, da man nicht sterben kann, wird man dann zur farblich induzierten Euthanasie gebracht. Und so ein apokrypher Mann, der nicht zur Gesellschaft mehr gehört, der kann dann nicht sterben. Aus Rot, wie diese ganze Gesellschaft aufgebaut ist, habe ich das jetzt alles schon gesagt? Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Das ist wirklich faszinierend. Von den Grauen über die Roten, alle haben sie ihre eigene Funktion. Dieses Kastenwesen schreibt dir wirklich vor, in welchen Beruf du einübst, an welcher Position der Gesellschaft du bist. Bist du ein Grauer, bist du niedrigste Stufe Arbeiter, bist du ein Violetter, bist du automatisch High Society. Und das wird durch den Ishihara-Test festgestellt. Den Ishihara-Test, das kennt ihr vielleicht noch, habt ihr bestimmt auch in der Schule gemacht, das ist dieser Farbpunkt-Test, wo du erkennen kannst, kannst du Rot von Grün unterscheiden. Und das heißt tatsächlich so und das heißt auch hier noch so. Und danach wird dann festgelegt, bist du gutes Genmaterial, gutes Heiratsmaterial, um Familien farblich aufzuwerten. Also da ist eine irrsinnig komplexe Gesellschaft, die aber eben auf ganz simplen Grundzügen basiert. Und das ist genau das, was ich meine. Diese Mischung aus simpel, naiv und komplex, die ich sehr reizvoll finde. Vielleicht habt ihr ja auch Lust bekommen an dieser Geschichte Grau von Jasper Ford oder die Fortsetzung dann Rot. Ich empfehle natürlich auch wirklich die richtige Reihenfolge. Es macht da wenig Sinn. Mir hat das damals sehr viel Spaß gemacht. Das ist einer dieser ganz besonderen Romane gewesen, die man wirklich nur alle paar Jahrzehnte mal entdeckt. Wirklich eine Welt, wie ich sie faszinierender nirgendwo anders sonst vorfinden konnte. Und ganz bestimmt nicht in unserer eigenen Welt, die ist viel zu grau dafür. Egal, ob wir jetzt Ampel oder Jamaika oder, ja, also die Farbe Blau ist hoffentlich in unserem politischen Farbspektrum in der Kombination aus Ewigkeiten. Oh, also welche Farben haben denn die, also mal die Linken haben so ein Violett und was hat Sarah Wagenknecht? Also, bah. Nee. Farbkombination und ja, und ach Gott, das Rot-Blau-Farbschema in den USA. Orange. Da regiert jetzt wieder Orange. Das ist wirklich zum Heulen. Oh. Nee, also da kann man sich doch nur noch in den Eskapismus flüchten. Was soll man denn da sonst machen, die Welt da draußen? Die ist überhaupt nicht mehr schön bunt. Wir haben keine schönen Farben mehr. Wir brauchen synthetische Farben. Oder wenn wir keine synthetischen Farben haben, dann zumindest fiktionale Farben. Und meine kleine Empfehlung hier könnte euch vielleicht ein bisschen Farbe in euer Lebensruf. Nee, das ist mir zu schmalzig. Macht's gut. Und wenn ihr mögt und das nicht sowieso schon längst gemacht habt, dann hinterlasst mir mal ein paar nette Bewertungen, Sternchen, Brownie Points, ein paar Meriten. Schöne, bunte Sterne in den entsprechenden Podcatchern. Hilft immer. In dem Sinne verabschiede ich mich von euch und wünsche euch eine schöne bunte Welt da draußen. Macht's gut. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.